SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin in SWR aktuell. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Heute schauen wir mal sehnsüchtig Richtung Alpen, denn den Winterurlaub, den vermissen viele von uns doch sehr. Aber nicht alle verzichten komplett darauf. Skitouren gehen boomt wie noch nie. Und das zu Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein ist auch nicht ganz unproblematisch.
Immer wenn Menschen massenhaft auftauchen, dann gibt es mehr Probleme, als wenn nur wenige Leute unterwegs sind. Und deswegen hat der Skitourenboom, so positiv er ist, weil er ja auch ein Bewusstsein für die Natur befördert, eben auch seine Schattenseiten.
Was macht der Lockdown mit den Alpen? Das ganze Gespräch mit Thomas Bucher hören Sie gleich hier. Außerdem geht es darum, welchen Weg deutscher Plastikmüll in die Türkei nimmt und wie eine internationale Grüne Woche rein virtuell funktioniert. Normalerweise dauert sie 12 Tage, dieses Jahr nur 2. Auch die internationale Grüne Woche in Berlin ist Corona zum Opfer gefallen. Alles, was geblieben ist, sind 2 Tage Online-Messe mit verschiedenen Pressekonferenzen, alles digital und irgendwie ganz anders. Mein Kollege Dominik Bartoschek war dabei.
Es ist Punkt 9.30 Uhr, als eine ganz besondere Grüne Woche ihren Anfang nimmt.
Herzlich willkommen zur Pressekonferenz.
Statt im großen Saal des Pressezentrums auf dem Messegelände steht die Moderatorin in einem Fernsehstudio. Die Journalisten können das Ganze nur per Bildschirm verfolgen, statt wie sonst live vor Ort. Denn Corona-bedingt ist die Grüne Woche in diesem Jahr eine rein digitale Veranstaltung, bedauern darüber bei Messechef Martin Ecknick.
Natürlich hätten wir uns es gewünscht, eine Messe mit 400.000 Besucherinnen und Besuchern hier auf unserem Gelände feiern zu können. Denn schließlich gehört Publikum zu einem Messeplatz dazu. Es ist ja im Kern ein Markt.
Dieser Markt findet nun komplett und ausschließlich im Internet statt. Nicht nur Fachpublikum und Journalisten, auch Besucher können sich dort 2 Tage lang alle Veranstaltungen nach einmaliger Registrierung kostenlos anschauen. Auf 4 Kanälen reiht sich Übertragung an Übertragung von Podiumsdiskussionen, Pressekonferenzen, Vorträgen und Kochshows. Dazwischen gibt's Filmeinspieler. Doch in der neuen Hülle steckt viel bekannter Inhalt. Unter den Themen, über die auf der Messe diskutiert werden, sind zahlreiche Dauerbrenner. Klimaschutz, Tierwohl, Nachhaltigkeit, Insektensterben und in diesem Jahr besonders präsent, sagt Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied, faire Preise des Handels für die Bauern.
Dass wir ständig mit Tiefpreisen bei Lebensmitteln werben, das wird dem Wert der Lebensmittel und der Arbeit unserer Bauernfamilie nicht gerecht.
Von Seiten der Ernährungsbranche gibt es, ebenfalls wie jedes Jahr, den Versuch, bei der Grünen Woche Trends und Entwicklungen bei Lebensmitteln aufzuzeigen, sagt Stefanie Sabet, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie.
Ob das Algen sind, ob das Insekten sind. Wir werden sehr, sehr viel Vielfalt sehen und wir werden sehr viel Vision und Engagement erleben.
Wobei das mit dem Erleben bei einer rein digitalen Messe wohl das Schwierigste ist. Riechen, probieren, schmecken, alles nicht möglich, bedauert Messechef Ecknick.
Wir können jetzt online viel schneller miteinander digital von einem ins andere Thema springen. Aber es ist nicht die gleiche Erfahrungswelt, die Welt hier in den Hallen einem geben kann.
Und damit ist er wohl nicht der Einzige, der hofft, dass die Grüne Woche 2022 wieder ganz normal stattfindet, nämlich real statt digital.
Denn real, das weiß jeder, der schon einmal auf der Grünen Woche war, tobt dort das Leben. An den Publikumstagen ist in einigen Messehallen kaum ein Durchkommen. Es gibt Leckereien von deftig bis raffiniert aus der ganzen Welt, Gerüche und Geräusche überall und an jedem Stand die Gelegenheit für Gespräche. Und jetzt alles virtuell. Mein Kollege Dominik Bartoschek ist nicht nur in diesem Jahr vor dem Computer dabei, sondern er war auch schon einige Male leibhaftig auf der Grünen Woche. Ich habe ihn vor der Sendung Corona-konform über Teams gefragt. Dominik, hat das irgendetwas mit der Grünen Woche gemeinsam, wie du sie kennst?
Inhaltlich würde ich sagen, macht es erstmal gar nicht so einen großen Unterschied, denn viele Veranstaltungen, zumindest die für die Journalisten, sind doch eher so altbekannte Sachen. Da sitzen auch dieselben Gesprächspartner teilweise auf den Podien, die ich aus den letzten Jahren schon kenne. Also da hat sich gar nicht so viel verändert, nur dass es eben auf dem Bildschirm passiert und nicht live vor Ort. Aber wo der Unterschied schon sehr groß ist, das ist so das Atmosphärische. Also ich sitze allein im Arbeitszimmer statt im Pressezentrum. Es ist komplett ruhig um mich rum und das ist vor Ort eben ganz anders. Da ist ganz häufig eine sehr trubelige Stimmung um einen herum und vor allem es riecht überall nach Essen und das fällt in diesem Jahr eben komplett flach.
Ich möchte erstmal bei diesem Konferenzteil bleiben. Was ja nur digital abgebildet werden kann, sind eben die Pressekonferenzen. Da gibt es ja bei der Grünen Woche traditionell immer Themen, wo auch sehr kritisch nachgefragt wird, wo es auch durchaus Diskussionen gibt. Ist das digital genauso?
Das ist digital theoretisch genauso, denn bei den Pressekonferenzen gibt es, wenn man registriert ist, immer so eine Chat-Funktion dabei, bei der man dann Fragen einreichen kann. Aber es ist trotzdem aus meiner Sicht nicht ganz ideal, und zwar aus mehreren Gründen gleich. Zum einen können solche Fragen, die man dann schriftlich einreicht, auch schon mal unter den Tisch fallen. Und die Fragesteller können sich eben nicht bemerkbar machen, so wie es ist, wenn man vor Ort ist. Und das funktioniert eben einfach nicht. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, die Gesprächspartner können sich schon ganz schön leicht rauswinden, denn die sprechen ja nur in eine Kamera. Also die haben den fragenden Journalisten nicht vor Augen, der kann auch nicht nachhaken in dem Moment, und da werden manche Themen schon mal ganz schön schnell abgehandelt. Und es gibt noch einen dritten Punkt. Normalerweise ist es so, man kann nach den Pressekonferenzen immer noch mal an die Gesprächspartner herantreten, denn die stehen ja immer noch mal so ein bisschen am Podium herum, reden noch untereinander, reden mit den Journalisten, und da kann man die immer sehr unkompliziert ansprechen. Und das fällt alles weg im digitalen Raum, denn wenn der Stream erstmal zu Ende ist, dann ist er zu Ende. Dann ist der Gesprächspartner im wahrsten Sinne des Wortes von der Bildfläche verschwunden, und es ist einfach ein ganz anderes Arbeiten, muss ich feststellen.
Abgesehen davon, gibt es noch irgendetwas, was sich virtuell überhaupt nicht ersetzen lässt?
Ich finde schon, dass im virtuellen Raum einfach ein ganz entscheidender Punkt fehlt. Die Grüne Woche zeichnet in meinen Augen aus, dass sie nicht so eine Special Interest Messe ist, sondern im Gegenteil, da gibt es konventionelle Landwirte und Ökolandwirte. Es gibt die Fleischesser und es gibt die Veganer. Es gibt kleine Lebensmittelhersteller, aber auch riesige Lebensmittelkonzerne. Und diese Welten, die da wirklich aufeinandertreffen, die leben eigentlich bei dieser Grünen Woche immer sehr friedlich miteinander und nebeneinander. Und im besten Fall kommen sie vielleicht sogar miteinander ins Gespräch. Das heißt, die Grüne Woche, wenn sie real stattfindet, ist ein gutes Gegenmittel gegen diese Blasenbildung, die wir heute so oft beklagen. Und im Virtuellen ist das eben nicht so. Und deswegen fürchte ich, dass so eine digitale Veranstaltung doch ein bisschen wieder dazu führt, dass man sich nur in seiner eigenen Blase bewegt und wenig bereit ist, auch über den eigenen Tellerrand mal hinauszuschauen.
Dass wir ein Problem mit Verpackungsmüll haben, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Und es hat sich seit Corona noch verschärft, seitdem To-Go und Lieferangebote boomen. Um das endlich zu ändern, hat das Bundeskabinett am Mittwoch beschlossen, die Verpackungsverordnung zu verschärfen. Aus Berlin, Daniel Schmidhäusler.
Die Novelle des Verpackungsgesetzes sieht vor, dass von kommendem Jahr an auf deutlich mehr Getränkeflaschen und Dosen Pfand erhoben wird. Die Ausnahmen für Säfte, aber auch für Sekt und Wein fallen weg. Zudem müssen Plastikflaschen ab 2025 mindestens zu einem Viertel aus recyceltem Kunststoff bestehen. Verbundverpackungen wie Tetrapacks bleiben weiterhin pfandfrei. Hier ist laut Bundesumweltministerium die Recyclingquote überdurchschnittlich gut. Bei Milchprodukten soll die Pfandpflicht erst 2024 kommen. Eine weitere Maßnahme betrifft die Gastronomie und den gerade im Lockdown so wichtig gewordenen Abhol- und Lieferdienst. Die Kehrseite dieser Dienste seien wachsende Müllberge in vielen Haushalten, sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze, SPD. Ihr Ziel sei es, dass Mehrwegboxen und Mehrwegbecher für unterwegs der neue Standard werden. Restaurants und Cafés werden daher ab 2023 verpflichtet, neben Einweg auch Mehrwegverpackungen anzubieten, zum gleichen Preis. Ausnahmen gelten lediglich für kleine Imbisse und Kioske, aber auch sie müssen es ihren Kunden ermöglichen, selbst mitgebrachte Behälter zu befüllen.
Plastikmüll haben wir in Deutschland so viel, dass wir ihn sogar exportieren können. Nachdem einige Länder wie China das Zeug nicht mehr wollen, schicken wir es halt woanders hin. Momentan gerne in die Türkei. Allein aus Deutschland kamen 2019 fast 50.000 Tonnen Kunststoffabfall nur nach Anatolien. Eigentlich soll der Müll dort recycelt werden, doch das funktioniert nach Beobachtungen von Experten, sagen wir mal, suboptimal. Dabei spielt Plastikrecycling in der Türkei, so beteuern es zumindest die Verantwortlichen, eine große Rolle. Christian Buttgereit.
Großer Andrang am Recyclingauto der Stadtverwaltung des Istanbuler Bezirks Zeytinburnu. Seit Mitte November können Bürger hier ihren sortierten Müll abgeben. Verpackungsmaterial, Plastik, Papier, Metall, Pflanzenöl und Elektroschrott. Dafür werden auf eine Karte Punkte gebucht, mit denen sie in 12 teilnehmenden Geschäften einkaufen können. Die 57-jährige Hava Akash nimmt dieses Angebot gerne wahr. Der Müll werde recycelt, heißt es, denn es mangelt an Rohstoffen in der Türkei. Deshalb wird Müll importiert, erklärt Serhat Mardin vom Verband der Papiermüll- und Recyclingunternehmer.
Die Türkei verfügt nicht über den Rohstoff zur Herstellung von Produkten aus Erdölderivaten. Die Türkei kauft diese Rohstoffe aus dem Ausland ein und das ist teuer. Es gibt aber noch die Möglichkeit, aus Wertstoffen sogenannten Second-Hand-Rohstoff zu erzeugen. Deswegen betrachten wir die Einfuhr von Wertstoffen in die Türkei und deren Wiederverwertung als eine Chance.
Einer der eifrigsten Lieferanten ist Deutschland. Waren es 2017 noch 18.000 Tonnen Verpackungsmüll, der aus Deutschland in die Türkei exportiert wurde, stieg die Menge 2019 auf 67.000 Tonnen, fast das Vierfache. Das Problem? Nur ein Bruchteil des Mülls wird auch tatsächlich recycelt, sagt Sedat Gündoğdu, Forscher an der Çukurova-Universität im südtürkischen Adana. Das Ganze sei nicht transparent. Eigentlich darf in die Türkei nur sortenreiner, sauberer Müll importiert werden.
Die Exporteure mischen sauberes Plastik mit schmutzigem. Sie formen Ballen, die außen aus sauberem Plastik bestehen, und stopfen sie mit verschmutztem Abfall voll. Das ist der Grund, warum zwischen 30% und 50% des importierten Plastiks nicht rein sind.
Mit anderen Worten, diese Abfälle sind nicht wiederzuverwerten. Stattdessen werden sie verbrannt. Meistens an den Ufern von Bächen und Flüssen. Biologe Gündoğdu hat noch ein anderes Phänomen beobachtet. In den vergangenen 2 bis 3 Jahren seien mehr als 100 Lagerstätten für importierten Müll in Flammen aufgegangen. Die Brandursache blieb meist im Dunkeln. Für Serhat Mardin vom Verband der Papiermüll- und Recyclingunternehmer sind das schwarze Schafe, die der Branche schaden. Insgesamt funktioniere das Recycling.
Aus Altpapier werden beispielsweise Kartons hergestellt, aus Plastikflaschen, Fasern, Kunstwatte oder Trikots. Und das Plastik wird zu Granulat weiterverarbeitet und als Rohstoff verkauft.
Doch auch in diesem Fall würden die Unternehmen nicht den gängigen Umweltschutzstandards genügen, beklagt Sedat Gündoğdu von der Çukurova-Universität.
Sie zerkleinern und zermahlen das Plastik, um daraus Granulat herzustellen. Dann wird es gewaschen und das Wasser mit den restlichen Plastikpartikeln fließt entweder direkt in den Fluss oder in eine Kläranlage, die für diese Art von Abfällen nicht gemacht ist. Am Ende landet all das Mikroplastik im Mittelmeer.
Gündoğdu fordert deshalb, den Import von Abfall vollständig zu verbieten. Der starke Anstieg des Plastikmülls aus Deutschland überfordere die Türkei, beklagt auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Das türkische Umweltministerium hat zu Jahresbeginn verfügt, dass mindestens die Hälfte des Bedarfs an wiederverwertbarem Abfall aus der Türkei kommen müsse. Projekte wie im Istanbuler Stadtteil Zeytinburnu können dazu beitragen. Hava Akash hat gerade mit ihren Müllpunkten Reis, Linsen, Bulgur, Eier, Butter und Milch eingekauft.
Noch viel wichtiger als das Geld, das ich kriege, ist, dass unsere Heimat nicht mehr verschmutzt wird, dass der Müll wiederverwendet wird.
Sie ahnt nicht, dass ihr Müll am Ende möglicherweise in der Natur landet.
Das war eine Reportage von Christian Buttgehalt. Wenn Sie dieses Geräusch jetzt nicht sofort erkannt haben, dann liegt das vielleicht daran, dass Sie es auch schon länger nicht mehr gehört haben. So klingt Skifahren. Eigentlich herrscht jetzt im Januar Hochsaison in den Skigebieten. Die Weihnachtstouristen sind weg, gerade wedeln die Menschen die Piste runter, die mit Schule nichts mehr am Hut haben, bevor dann in den Winter- oder Faschingsferien die Familien wiederkommen. 43% aller Skitage weltweit entfallen auf die Alpen. Eigentlich. Denn in diesem Jahr ist alles anders. Der Saisonstart fiel europaweit aus. In Deutschland, Italien und Frankreich haben die Skigebiete noch gar nicht offen. In Österreich nur für einheimische Tagestouristen. Nur in einigen Schweizer Kantonen geht Skifahren fast wie immer. Was dieser Lockdown für Hotellerie, Gastronomie und Liftbetreiber bedeutet, darüber wurde zu Recht viel berichtet. Aber was bedeutet er für die Natur? Für die Alpen. Darüber habe ich vor der Sendung übers Internet mit Thomas Bucher gesprochen. Er ist Pressesprecher beim Deutschen Alpenverein in München.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Herr Bucher, waren Sie dieses Jahr schon Skifahren?
Ja, ich war in diesem Jahr tatsächlich sogar schon mehrfach Skilaufen, auch auf der Piste, aber als Skitourengeher. Also ich bin zu Fuß hochgelaufen und dann mit Skiern abgefahren.
Das ist ja nun eine Art der sportlichen Betätigung, die sehr anstrengend ist. Das mag nicht jeder. Verstehen Sie denn all diejenigen, denen das Herz blutet, weil sie dieses Jahr nicht so richtig auf die Piste können, weil sie eben lieber mit dem Lift hochfahren?
Ja, klar verstehe ich das. Also Alpinskilauf ist ja auch ein schöner Sport und viele unserer Mitglieder machen das übrigens auch. Ich fahre auch auf der Piste. Wir haben ein Heimatskigebiet um die Ecke, da bin ich mit den Kindern oft unterwegs. Von daher, ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn Leuten das Herz blutet, ja.
Jetzt klagen alle über die derzeitige Situation. Die Liftbetreiber, die Skischulen, Gastronomie, Hotellerie, alle sind stark betroffen. Freut sich wenigstens die Natur?
Das kann man so direkt nicht sagen. Also wer sich freut, ist, glaube ich, das Klima, weil insgesamt viel, viel weniger Leute in die Berge unterwegs sind. Und das wissen wir ja, dass quasi der größte ökologische Abdruck beim Bergsport immer bei der Anreise passiert. Die Natur selber, das kann man so nicht unbedingt sagen, weil Skitourengeher sind ja in der Natur unterwegs. Die sind genauso unterwegs wie vorher. Skitouren gehen boomt ja auch eben gerade in diesem Jahr. Und viele Leute machen das oder fangen an, weil sie sagen, jetzt habe ich eh keine Alternative. Also die Natur dürfte nicht so erfreut sein, sage ich jetzt mal mit Vorbehalt.
Skitouren gehen, Schneeschuh wandern, das gilt ja eigentlich als sanfte Form des Bergtourismus. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist Sie das in der derzeitigen Lage nicht?
Nicht nur in der derzeitigen Lage nicht, sondern es ist generell so, dass immer, wenn Menschen massenhaft auftauchen, dann gibt es mehr Probleme, als wenn nur wenige Leute unterwegs sind. Und deswegen hat der Skitourenboom eben auch seine Schattenseiten. Und die Schattenseiten sind, es sind viele Leute in der Natur unterwegs. Und deswegen müssen die vielen Menschen, die unterwegs sind, zumindest gut wissen, was sie tun und was sie lassen sollten.
Haben Sie den Eindruck, dass das Wissen darüber vorhanden ist?
Also das sind jetzt alles Spekulationen, weil wir ja noch nicht so ganz genau wissen, wie viele Leute wirklich in der Natur unterwegs sind. Wir sind ja mitten in einer Situation, die wir nicht gemessen haben und die wir nur abschätzen können. Jetzt war die Schneelage noch so, dass man eigentlich hauptsächlich auf den Pisten unterwegs sein konnte, aber eben nicht in der freien Natur. Es ist aber zu erwarten, dass viele unterwegs sein werden, sofern nicht die gesetzliche Lage das Ganze blockiert. Und von denen, die in diesem Jahr neu dazukommen, werden natürlich viele dabei sein, die sich noch nicht so gut auskennen. Und deswegen haben wir als Alpenverein da auch eine Informationskampagne gestartet.
Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein, wenn ich Sie richtig verstehe, es ist für die Natur besser, ich habe die Leute gesammelt, aber quasi unter Aufsicht auf der Piste, als dass sie sich auf eigene Faust auf den Weg in die Natur machen.
Ganz so leicht funktioniert die Rechnung wahrscheinlich nicht, aber es stimmt erstmal, da wo die Infrastruktur vorhanden ist, da wo die Pisten quasi vorhanden sind, ist die Natur dran gewöhnt. Da sind viele Menschen, ja, und das ist erstmal für die Natur, die dann außerhalb ist, nicht so problematisch. Viele Leute, die einfach wild in der Gegend rumlaufen in der freien Natur, sind mit Sicherheit ein Problem. Und deswegen haben wir auch schon seit vielen Jahren ein Projekt, das heißt Skibergsteigen umweltfreundlich, wo wir eben Schongebiete identifizieren und empfohlene Routen auf die beliebtesten Berge. Und wenn man das so kanalisiert, ist auch Skibergsteigen in der freien Natur gut machbar.
Aber, das war ja der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, Sie sagten, das Klima erholt sich, weil weniger Auto gefahren wird. Die Natur hat vom Lockdown, also die Natur in den Alpen hat vom Lockdown eigentlich nichts.
Ja, die Natur hat, je nachdem wie der Lockdown ausgestaltet ist, mehr oder weniger davon. Jetzt sind schon Gebiete in den Bayerischen Alpen ausgewiesen, wo keine Tagestouristen mehr zugelassen sind. Dann dürfte die Natur was davon haben. Aber das kann kein langfristiges Konzept sein. Langfristig müssen wir ja schauen, dass Mensch und Natur gut zusammenkommen und dass es gute Lenkungsmaßnahmen gibt, dass die Menschen schon in die Natur können, weil nur wenn sie die Natur kennen, dann wollen sie sie auch schützen. Also das einzige Konzept kann sein, Skitouren und Schneeschuhtouren in der Natur mit Menschen, die wissen, was sie da tun und lassen.
Jetzt kommen ja momentan viele Menschen auf den Geschmack, auch mangels Alternativen. Glauben Sie, dass das eine Fortentwicklung des Wintertourismus sein wird?
Also es wird mit Sicherheit nicht ein kompletter Ersatz des Alpinskilaufens sein, weil es ja sehr viele Menschen gibt, denen ist das Skitourengehen einfach zu anstrengend. Das ist wirklich anstrengend, das muss man mal ausprobieren, da hochzugehen. Es ist nicht einfach wie Wandern, sondern das ist wirklich viel, viel anstrengender. Es ist auch teuer. Das darf man nicht vergessen. Also eine Skitourenausrüstung komplett kommt weit über 1.000 Euro. dann muss man viel wissen. Also da ist einfach viel Voraussetzung dabei. Und von daher, das wird immer eine relativ, sage ich mal, kleine Gruppe sein an Menschen, die das macht. Und das ist, glaube ich, auch gut so, weil das für manche Orte eine gute Lösung sein kann. Kleine Orte werden die Nischen finden, eben mit den neuen Touristen sozusagen, die halt eben so sanften Tourismus möchten. Und das ist wahrscheinlich auch gesund für die Alpen, dass es ein breites Angebot an verschiedenen Tourismusformen gibt. Und wenn dann der sanfte Tourismus einfach stärker wird, als er bislang ist, ist es sicher gut. Aber er wird auf absehbare Zeit nicht den Stellenwert haben, den das Pistenskilaufen hat.
Sagt Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein. Vielen Dank, Herr Bucher.
Gerne.
Es ist vollbracht. Joe Biden ist als amerikanischer Präsident vereidigt, Donald Trump ist weg, zumindest fürs Erste. Und in großen Teilen Europas macht sich eine etwas diffuse Hoffnung breit, dass jetzt alles gut wird. Und Biden gibt auch Grund zur Hoffnung. Eine seiner ersten Amtshandlungen, so Thorsten Teichmann, bestand darin, den Wiedereintritt ins Pariser Klimaschutzabkommen zu beantragen.
Das Ziel ist ernst gemeint. Die Nominierung des ehemaligen Außenministers John Kerry als Klimazar gilt vielen als Zeichen dafür. Doch damit es nicht bei einem Symbol bleibt, wird Präsident Biden zuerst Entscheidungen der Trump-Regierung wieder kassieren müssen. So hatte die US-Umweltbehörde EPA zum Beispiel noch in der vergangenen Woche entschieden, Ölraffinerien, Stahlhütten und Mülldeponien in den USA von künftigen Grenzwerten für den Ausstoß von Kohlendioxid auszunehmen. Im Wahlkampf hatte Trump seinem Herausforderer Biden zudem vorgeworfen, mit der Umweltpolitik Arbeitsplätze zu gefährden. Im letzten Fernsehduell ging es ums Fracking, eine Technik, bei der mit Hilfe von Druck, Wasser und Chemikalien Öl und Gas aus Schiefergestein gewaschen werden können und Methangase entweichen. Er war gegen Fracking. Er hat es gesagt, bis er als Präsidentschaftskandidat nach Pennsylvania fuhr. Aber wisst ihr, in Pennsylvania, er wird bald wieder dagegen sein, denn seine Partei ist komplett dagegen. Dass Biden beim Thema Fracking wichtige Positionen der Demokratischen Partei abräumte, hat Misstrauen geschürt. Die Umweltschützerin Cynthia Sartou in Louisiana klagte damals, dass Republikaner und Demokraten zu wenig über Umweltveränderungen sprechen. Sie glauben nicht, dass sie eine Wahl mit dem Thema Klimawandel gewinnen können. Und das ist Teil des Problems. Wenn die Öffentlichkeit Politikern harte Fragen stellt und es zum Thema macht, würde mehr darüber gesprochen werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Als drängendste Probleme empfinden Amerikaner die gegenwärtige Wirtschaftskrise mit Millionen Arbeitslosen und die ungebremst steigende Zahl an Corona-Infektionen. Biden bleibe kaum Spielraum für neue Auflagen und Regeln, sagt die Ökonomin Mary Lovely vom Peterson-Institut in Washington D.C.
There is support for less environmental regulation.
Umweltauflagen zu streichen findet Unterstützung. Das heißt, alles, was er international voranbringen will, ob das Pariser Klimaschutzabkommen oder Handelsverträge, das wird alles umstritten sein. In der Situation versucht Biden, alles zu kombinieren. Kampf gegen Arbeitslosigkeit, bröckelnde Infrastruktur, soziale Ungleichheit und Klimaschutz.
And we'll do another big thing. Put us on a path of achieving a carbon pollution free.
Wir werden erreichen, dass Energie ab 2035 ohne Ausstoß von CO2 produziert wird. Kein künftiger Präsident kann das zurückdrehen. Der Umbau der Energiewirtschaft wird der größte Motor für Jobs und Wettbewerbsfähigkeit im 21. Jahrhundert sein, zusätzlich zu den Vorteilen für unsere Gesundheit und die Natur. Wir müssen uns an die Arbeit machen.
We need to get to work.
Der gewählte Präsident Biden ist bereit, Geld auszugeben. 1,9 Billionen US-Dollar hat er als weiteres Rettungspaket in der Corona-Pandemie angekündigt. Anfang Februar will der 78-Jährige erklären, was Washington für neue Infrastruktur ausgeben soll. Dann wird deutlicher, welche Rolle die Umwelt spielt und mit welchen Vorschlägen die USA zum Pariser Klimaschutzabkommen zurückkehren können.
Es bleibt also spannend. Das war's für heute in SWR Global. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.